Code 107,
der True Crime Podcast
der Deister und Weser Zeitung in Hameln. Wahre Verbrechen, die Schlagzeilen machten. Präsentiert von Verlegerin Julia Niemeyer und Kriminalreporter Ulrich Behmann.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gäste hier im DWZ-Club, im DWZ-Café in der Osterstraße, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Code 107, dem True Crime Podcast der DWZ. Wir haben heute hier zwei Gäste im Studio, die uns für den Fall einiges zu erzählen haben. Ich begrüße ganz herzlich Strafverteidigerin Linda Wirks und Strafverteidiger Roman von Alvensleben. Außerdem ist hier noch mit dabei, wie immer, unser Chefreporter Ulrich Behmann und mein Name ist Julia Niemeyer.
Hallo.
Ja, hallo. Schönen Dank für die Einladung.
Dem schließe ich mich an.
Sehr gerne.
Um diesen Fall geht es. Er verlor sein Leben auf grausame Art und Weise. Ein Mörderpärchen soll den 62 Jahre alten Metallbauer und Kunstmaler Hans D., der sich selbst Edgar Graf von Porter nannte, auf dem Gewissen haben. Der künstlerisch begabte Hamelner malte viele Bilder. Einige erinnerten die Ermittler, die seinen gewaltsamen Tod aufklären sollten, an Kunstwerke von Picasso. Die Mordkommission wurde deshalb nach dem spanischen Maler, Grafiker und Bildhauer benannt. Ein Pärchen wurde verhaftet, zuerst der Mann, dann die Frau. Urteile wegen Mordes folgten. Hans D. wurde erstochen. Das Täterpärchen kannte keine Gnade. 25 Stiche drangen in den Körper des Frührentners ein. Sie trafen auch innere Organe, Leber, Lunge, Herzbeutel. Von Übertötung war im Frühjahr 2024 die Rede. Der Fall ist zwar abgeschlossen, aber es bleiben ungeklärte Fragen. Weshalb glaubte das Schwurgericht der Frau, die Aussagen gemacht hatte, die von einem Rechtsmediziner widerlegt wurden? Und weshalb wurde der Mann, der beteuerte, niemals in der Mordwohnung gewesen zu sein, verurteilt, obwohl am Tatort weder seine Fingerabdrücke noch seine DNA oder seine Haare gefunden wurden? Darüber haben wir mit den Strafverteidigern Linda Wirks und Roman von Alvensleben gesprochen, beim Live-Talk im DWZ-Café.
Ja, wir haben es heute mit einem Fall zu tun, der noch gar nicht so lange zurückliegt, der sich in der Hamelner Südstadt ereignet hat, in einem 8-Parteien-Haus. Dort ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Sie lag in einer großen Blutlache und dieser Mann ist erstochen worden. Das stand relativ schnell fest. 25 Stiche hat er gehabt. Daran ist er gestorben, erst verblutet. Und es ist scheinbar so gewesen, dass der Fall relativ schnell aufzuklären war, denn die Polizei hat einen Tatverdächtigen schon nach einer Woche festgenommen. Später hat sich dann noch eine Frau zu diesem Tatverdächtigen gesellt. Man hat ihr gemeinschaftlichen Mord vorgeworfen. Der Prozess war insofern sehr interessant, weil bestimmte Dinge irgendwie gar nicht so zueinander passten und eigentlich man zu dem Schluss gekommen ist, dass der Mann wahrscheinlich gar nicht verurteilt wird, denn er hatte weder seine DNA am Tatort hinterlassen, noch Faserspuren oder Fingerabdrücke oder Blut oder was auch immer man so am Tatort verlieren kann. Und er hat Stein und Bein geschworen, gar nicht am Tatort gewesen zu sein und mit der Tat nichts zu tun gehabt zu haben. Dennoch ist er verurteilt worden wegen Mordes. Linda Wirks hat damals die Frau verteidigt und Roman von Alvensleben den Mann. Der Mann, auch eine spannende Figur, ein ehemaliger PKK-Kämpfer, der, wie er damals gesagt hat, ja, an der Schnellfeuerwaffe gut ausgebildet ist, am Messer gut ausgebildet ist und der im Gericht gesagt hat, 25 Messerstiche, das brauche ich nicht, um einen Menschen zu töten, das habe ich anders gelernt.
Ja, wir fangen an. Also das geht ja, ist ja so ein Stück weit auch kritisch zu sehen für mich als Verteidiger von dem Mann, der tatsächlich aus meiner Sicht, immer noch aus meiner Sicht zu Unrecht verurteilt worden ist. Könnte man sagen, naja, was hat der Verteidiger dann da geleistet, wenn der jetzt verurteilt worden ist, obwohl wenige Indizien oder auch Dinge dafür gesprochen haben, ihn überhaupt zu verurteilen. Du hast es gerade eben so gesagt, dass wir im Grunde in dieser Position waren, das wurde erwartet, der wird freigesprochen. Am Ende war es ganz anders. Ich habe heute noch für mich so ein bisschen das Problem, mit diesem Verfahren umzugehen, weil meine grundsätzliche Haltung ist, lieber einen Schuldigen freilassen als einen Unschuldigen verurteilen. Und der Strafprozess hat seine Besonderheiten. Das Gericht kann und entscheidet insoweit auch häufig nach seiner freien richterlichen Beweiswürdigung aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung. Und hier war das Gericht der Auffassung und auch der Bundesgerichtshof später in der Revision, trotz vieler Anträge, die ich gestellt habe, dass diese Würdigung nicht angreifbar war. Auf der anderen Seite der Würdigung steht immer nur die Willkür, also Würdigung, Willkür. Der Bundesgerichtshof sagt häufig, das ist gerade noch vertretbar und dann wird man eben verurteilt. Und in dem Fall war es halt so für meinen Mandanten 13 Jahre Freiheitsstrafe, von denen 6 Jahre, 2 Monate vorab vollstreckt werden und dann er in eine sogenannte Entziehungsanstalt, Maßregelvollzug, so heißt das, eingewiesen wird, um dann den Rest der Strafe dort therapiert zu werden, weil das Ganze spielte natürlich im Drogenmilieu und war auch von Betäubungsmitteln, von Sucht, von Abhängigkeiten und so weiter überstrahlt.
Ja, für meine Mandantin war das etwas anders, weil sie ja auch schon zu einem früheren Zeitpunkt als der Gerichtsverhandlung ihr Gewissen erleichtert hat und mitgeteilt hat, dass sie in einer Form bei dieser Tat beteiligt war, was sie ja dann auch nochmal im Rahmen der Hauptverhandlung zum Ausdruck gebracht hat, indem sie direkt am ersten Hauptverhandlungstag ein sogenanntes ungeschütztes Geständnis hat von sich gegeben, hat Nachfragen der Kammer beantwortet und man kann es nur so nennen, sie hat da ihr Gewissen erleichtert unter Tränen und ihrer Aussage nach war sie definitiv an der Tat beteiligt.
Jetzt sind wir ja schon in medias res und eigentlich schon am Ende angekommen, bevor wir überhaupt den Anfang dargestellt haben. Vielleicht erzählen wir mal etwas zu dem Mann, den wir damals in der Berichterstattung aus besonderen Gründen Hans D. genannt haben. Seine Mutter lag damals im Sterben und die Polizei hatte die Frau noch nicht verständigt, dass ihr Sohn gestorben ist oder Opfer eines Verbrechens geworden ist. Er hat sich aber selbst gern Edgar genannt, Edgar Graf von Porter. Das war sein Künstlername, denn er hat gemalt, er war Kunstmaler sozusagen als Hobby und er hat Collagen gemacht. Und ich fand gerade diese Bilder, diese großformatigen Bilder, die er gemacht hat, abstrakt und bunt, doch sehr ansprechend, muss ich sagen. Die Mordkommission, die dann später seinen Tod aufklären sollte, hat sich deshalb auch Picasso genannt, die Mordkommission Picasso, weil viele seiner Bilder an den Maler und Grafiker aus Spanien erinnern. Und so ist es zu diesem Namen gekommen. Also Julia, vielleicht magst du noch mal was erzählen zu dem Grafen sozusagen.
Ja,
was
zu dem Grafen.
Was er gelernt hat, er ist ja im Jahr 1961 geboren worden.
Ja, und er hat tatsächlich, also ich finde das ganz interessant, weil tatsächlich diese Bilder, die habe ich auch erst relativ spät dann mal gesehen. Du hattest mir die mal geschickt, Fotos davon. Und das sind halt sehr farbenfrohe Bilder. Man möchte jetzt das Wort fröhlich vielleicht nicht unbedingt in den Mund nehmen, denn er hat sich, glaube ich, schon auch mit sehr ernsthaften Themen beschäftigt. Aber wie gesagt, das ist alles recht leuchtend. Und wenn man dann aber so ein bisschen auch erfährt über den Lebenslauf dieses Menschen, wie gesagt, er war offenbar in irgendeiner Form im metallverarbeitenden Bereich berufstätig, ist dann aber sehr, sehr früh aus dem Berufsleben ausgeschieden aufgrund einer sehr schweren Erkrankung. Er hat ein Bein amputiert bekommen, war also stark beeinträchtigt, hat wohl auch weiterhin, auch nach der Amputation, Schmerzen gehabt, konnte mit seiner Prothese nicht so richtig mit zurechtgekommen und ist dann in aller Regel mit so einem E-Mobil, Elektrorollstuhl, mit sowas dann unterwegs gewesen, war bei den Nachbarn recht beliebt, also zwar ruhig, aber eben auch gesprächig, also nicht jemand, der zurückgezogen jetzt unbedingt gelebt hätte, aber auch niemand, der den ganzen Tag Besuch hin und her gehabt hat, er war hilfsbereit, er hat als Babysitter ausgeholfen. Also gab Aussagen auch, ist ja von dir auch dann geschrieben worden, Uli, in der Berichterstattung, dass doch viele Menschen, die ihm nahe gestanden haben, sagen, sie werden ihn sehr vermissen.
Ja, er war auf jeden Fall einsam. Das haben mir auch Nachbarn berichtet. Die sagten, er hat viel so Spiele gespielt, aber er hat wenig Besuch bekommen. Und darunter hat er auch ein bisschen gelitten. Er war auf der anderen Seite zwar, ja, wegen seines Beines hatte er eine Problematik. Andererseits war er auch sehr mobil. Er hatte sich noch eine Harley Davidson gekauft und war dann mit Prothese, also mit dieser Behinderung, trotzdem mit dem Motorrad unterwegs. Und ja, eigentlich ein Mensch, der zurückgezogen lebte und der nach Hameln der Liebe wegen gekommen ist, hier aber, wie er selbst festgehalten hat, enttäuscht wurde, also eine enttäuschte Liebe in Hameln dann hängen geblieben ist und hier doch sehr einsam gewesen ist. Das hat er auch selbst geschrieben.
Ja, also mein Mandant kannte den nicht, eigentlich gar nicht. Das hat er auch irgendwie mir gesagt. In der Einlassung kam das auch so ein bisschen zum Tragen. Ich wollte vielleicht noch mal auf einen Punkt hinweisen, weil die Verteidigung in dem Verfahren, wenn ich das an dieser Stelle machen kann, schon recht kompliziert war, auch zwischen uns. Wir sind ja in einer Kanzlei, da kann man sich die Frage stellen, wie kann das sein? Kann also in einer Kanzlei bei zwei unterschiedlichen Interessen mehr oder weniger vertreten werden? Also da gibt es eine sogenannte Brandmauerverteidigung. Das heißt, wir durften uns auch nicht austauschen darüber, was jetzt nun wer wie macht, weil die Interessen ja gegenläufig waren. Denn die Mandantin von Rechtsanwältin Firks hat meinen Mandanten ja ganz erheblich belastet. Die hat ihn mehr oder weniger im Zusammenhang mit der Erklärung, mit der geständigen Einlassung untertrieben. Ja, das kann ich auch anders bewerten und habe es auch im Verfahren anders bewertet. Man nimmt gern wen mit, wenn man untergeht, ja, und macht das nicht alleine. Und sie war ja auch irgendwie mit, ich will den heiraten und so, und er hat das abgelehnt. Da gab es schon Motivation. Aber die Art und Weise, dass wir das in einer Kanzlei machen konnten, aber trotzdem auch den Rechner und die Akten für uns wechselseitig gesperrt haben, ist schon auch eine Besonderheit. Wir haben das vorher auch abgeklärt, inwieweit diese Möglichkeit besteht, weil das natürlich auch vorausgesetzt wird, dass jeder eine optimale Verteidigung bekommt und nicht irgendwie so über den Tisch verschachert wird.
Da gehen wir ja
von aus. Ich habe mich da auch jung gewehrt gegen diese Darlegung, die von der Mandantin von Frau Firks da, also von Linda natürlich, aber in dem Fall Frau Firks.
Lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Also wir sind jetzt wieder bei der Verteidigung, wissen aber noch gar nicht,
wenn man das weiß,
was verteidigt worden ist.
Weiß man, dass natürlich das Verteidigungsinteresse bei mir eine ganz anderes war und auch eine ganz andere Befassung mit dem Sachverhalt und den Figuren also, in dem
Verfahren. Ich mache das, versuche das nochmal einzuordnen.
Vielleicht auch ganz kurz, um so einen Schlenker hinzukriegen.
Chronologisch auch nochmal.
Tatsächlich hat sich ja dieses Verfahren, also zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, ja auch entwickelt. Ne? Also die Ermittlungen haben sich auch entwickelt. Das war ja am Anfang, also um vielleicht jetzt zum Anfang zurückzukommen, war das noch nicht absehbar, in welche Richtung es gehen wird und wo dann eben auch vielleicht irgendwann genau für diese Fragestellung so die Knackpunkte dann entstehen könnten. Ne? Denn ganz am Anfang gab es ja zunächst mal, also wie gesagt, es gab den Edgar Graf von Porter, der tot aufgefunden worden ist in seiner Wohnung, wo ja auch sehr schnell feststand, ich meine einen Tag später aufgrund der Obduktion, okay, das war, also der ist nicht verunfallt oder gar eines natürlichen Todes gestorben, sondern dieser Mensch ist umgebracht worden in seiner Wohnung. Und es ging dann recht schnell mit der ersten Festnahme und Verhaftung.
Ja, wenn wir mal die Chronologie machen, in der Nacht vom 2. auf den 3. März 2024, da soll das Verbrechen passiert sein. Er ist da gefunden worden, dann etwas später. Und er hat Besuch gehabt, das weiß man, aber man weiß nicht wirklich von wem. Die Frau, die Linda Firks verteidigt hat, hat gesagt, sie war in der Wohnung. Sie hat behauptet, dass sie mit dem Mandanten von Roman von Almensleben dort war. Der wiederum hat aber gesagt, er war nicht in der Wohnung, er hat sie nur zum Haus bis zu dieser Wohnung begleitet, er war aber nicht in der Wohnung. Und objektiv gesehen
kann man ihm das auch nicht nachweisen, dass er in der Wohnung war, weil, das habe ich ja anfangs schon gesagt, es gab überhaupt keine Hinweise auf ihn, keine Fingerspuren, kein Blut, keine DNA oder DNS, wie man möchte, es gab nichts. Das heißt also, eigentlich kann man seine Aussage gar nicht anzweifeln. Und sie hat dann gesagt, ich erinnere das noch, wie sie sagte, ich habe gesehen, wie er sein Klappmesser nahm und zugestochen hat. Immer wieder, ich konnte das nicht mit ansehen. Ich bin dann ins Schlafzimmer gegangen, habe mir die Ohren zugehalten. Und als ich wieder rauskam, ich habe das immer noch gehört, dieses Geschrei, da war er noch nicht tot, er hat noch geröchelt. Und dann habe ich aus der Küche ein Küchenmesser geholt und habe es meinem Freund gegeben und ihm gesagt, stich nochmal zu, bereite dem ein Ende, ich kann ihn nicht leiden sehen. Das wird ja noch eine ganz wichtige Aussage werden, denn es geht darum, letztendlich haben wirklich zwei Messer eine Rolle gespielt oder nicht? Oder war es nur ein Messer? Und wo ist die Aussage oder wie ist die Aussage der Frau zu bewerten, dass der Mann mit seinem Klappmesser so lange zugestochen hat, bis er nicht mehr wusste, wo sein Messer ist? Wo ist sein Messer denn geblieben beim Zustechen?
Genau, dieses kleine Detail, wenn ich dir ins Wort fallen darf, dieses kleine Detail war ja auch, dass das Messer plötzlich weg war.
Eben. Aber wie kann das passieren? Ja, oder das wollte. Das
hat mich auch gefragt.
Oder wollte
das
vielleicht.
Das Gericht natürlich auch und auch die Staatsanwaltschaft.
Wollte vielleicht die Frau, die ja als Mittäterin sozusagen gemeinschaftlich beteiligt ist an diesem Mord, wollte sie vielleicht erklären, wie ihre Fingerabdrücke an das Küchenmesser kommen? Und warum hat das Gericht das nicht bewertet? Ja, da gab es einen renommierten Gerichtsmediziner, der gesagt hat, 100% ist nur ein Messer benutzt worden. Es sei denn, man hat zwei Messer benutzt und zwar von der gleichen Art. Aber das ist ja eine Aussage, die die Mandantin von Linda Firks sozusagen ja selbst in Abrede gestellt hat. Sie hat ja gesagt, er hat sein Klappmesser benutzt und ich habe ihm dann ein Küchenmesser gereicht. Wie kann das eigentlich sein? Also dass die glaubhaft, als glaubhaft eingestuft wird vom Gericht, wenn doch Experten sagen, kann gar nicht so gewesen sein.
Na, das Gericht hat es sich da ein bisschen einfach gemacht, weil meine Mandantin da ein Geständnis abgelegt hat, was die Kammer zur Grundlage des kompletten Urteils genommen hat. Zur Vorgeschichte nochmal. Also meine Mandantin ist mit dem später Getöteten schon auf eine Art und Weise befreundet gewesen. Nochmal zur Vorgeschichte, zur persönlichen Seite. Sie hat beispielsweise kleinere Erledigungen für ihn vorgenommen. Und sie hat es selber als tatsächlich freundschaftliche Beziehung auch beschrieben, was die Sache am Ende jetzt nicht besser macht. Sie war auf jeden Fall, auch wenn Herr Wiemann jetzt gesagt hat, er war einsam, sie war regelmäßig dort, hat mit ihm Zeit verbracht. Und ja, das mit dem Messer.
Aber sie hat ja vor Gericht gesagt, eine sexuelle Beziehung hat es nicht gegeben. Und er hat auch nicht sie angegraben oder sie angefasst.
Das hat der Mandant von dem Kollegen von Alvensleben ja dann unterstellt. Aber das hat meine Mandantin nach wie vor abgestritten.
Nicht bestritten.
Aber vielleicht erzählen wir auch noch die Geschichte, wie denn überhaupt der Verdacht auf die beiden dann letztendlich Verurteilten gefallen ist. Denn das ist ja tatsächlich, also das war schon ein Krimi, wie gesagt, mit einigen Wendungen. Ne? Denn zuerst, also es ging am Anfang ganz schnell.
Ja.
Der erste Tatverdächtige, der ja von Ihnen vertreten worden ist, Herr von Alvensleben, der ist eine Woche, ne, meine ich, nachdem der Tote gefunden worden ist, schon ja identifiziert und festgenommen worden, und zwar aufgrund von einem, ja, also ich sag mal, naja, also die Ermittler, wenn ich das noch alles richtig wiedergeben kann, haben versucht, das Telefon des Toten zu orten. Und tatsächlich wurde das dann irgendwann eingeschaltet im Bereich Hameln. Und die haben dann eine Frau angetroffen, die dieses Telefon benutzt hat, die dann wiederum ausgesagt hat, dass sie es am Weltfrauentag, also am 8. März, geschenkt bekommen hat von einer weiteren Person. Über diese Person ist man dann letzten Endes daran gekommen, also derjenige, der es verschenkt hat, hat dann gesagt, nein, das war im Rahmen eines sogenannten Straßengeschäftes, also er hat es irgendwo auf der Straße von privat, sage ich jetzt mal, gekauft und hat dann aber offensichtlich auch Angaben machen können, die dann dazu geführt haben, dass man den ersten Tatverdächtigen relativ schnell dann auch identifiziert hatte und dann auch tatsächlich in Untersuchungshaft genommen.
Genau so war es. Also der,
ja, das war ja auch noch recht spannend, weil die das führte zu einem riesen Polizeieinsatz, als das Handy angemacht wurde und die Dame, die das Geschenk bekam zum Weltfrauentag, die arbeitete in einer gastronomischen Einrichtung und da stürzten dann halt die Sondereinsatzbeamten rein und nahmen die da erstmal fest. Die wusste erstmal gar nicht, was da Sache war. Also
das war ein SEK.
Ich will noch ganz kurz erklären. Also die Frau war dann ganz überrascht und das war ein starkes Indiz, dass die Kammer zum Anlass genommen hat, zu sagen, dass der Mandant von mir eben doch was mit der Tat zu tun gehabt habe und dass seine Behauptung, man habe ihm das Handy untergeschoben oder mehr oder weniger, er habe das gefunden, um es dann zu verkaufen. Da war auch die Frage, wann es überhaupt verkauft worden ist, also an dem Sonntag nach dem 3. und 4. März oder eben noch weit oder eine Woche später oder mehrere Tage später, wegen des Weltfrauentages, konnte es ja nur ein paar Tage sein, ein besonderer Umstand der Beachtung in der Würdigung, wie ich es vorhin gesagt habe, des Gerichts gefunden hat.
Also es ging ja um ein Handy, das dem Toten, also dem Verstorbenen gehört hat. Und das ist in den Akten so, dass die Tat eben in der Nacht vom 2. auf den 3. war und er das am 3. auch schon verkauft hat, also wenige Stunden sozusagen nach dieser Tat. Dieses Handy ist dann mit einer anderen SIM-Karte eingeschaltet worden, aber es gibt ja noch E-Mail-Nummern, also die Polizei hatte das auf dem Schirm und dann kam es eben zu diesem SEK-Einsatz und er hatte das in diesem Straßengeschäft an zwei Männer verkauft und dieser eine Mann hat es der Frau geschenkt und der wusste dann oder konnte sagen, von wem er es gekauft hat. Und so ist man auf die Spur
gekommen. Ja, und auch wann, aber mein Mandant hat nach wie vor gesagt, das war nicht an dem nächsten Tag, sondern das war ein, zwei Tage danach, aber
er hat's kann schon
eine Rolle spielen. Nee, er hat gesagt, hatte, ich habe es zwar gekauft, aber ich habe es nicht aus der Tatwohnung mitgenommen. Das war ja auch noch eine Besonderheit, wenn ich das kurz sagen darf. Die Wohnung wurde ja nach stehlbarem Gut durchsucht. Da war ja alles im Grunde in Unordnung gebracht. Da waren alle möglichen Dinge hochgehoben worden. Da hat man unter Sofakissen geguckt und Schubladen durchwühlt. Und trotz alledem, und es war kein Handschuh getragen worden, das wurde nochmal auch bestätigt, auch von der Mandantin, von der Kollegin, ist es doch sehr verwunderlich, dass da keine DNA-Spuren oder Fingerabdruckspuren, Daktyloskopie oder ähnliches, Fußabdruckspuren auch gefunden wurden. Da war ja auch viel Blut letztendlich in der Wohnung.
Wie kann das sein?
Ja, der Gutachter meinte, dass durchaus die Finger überlagert sein können von den von der Menge an Blut und dass deswegen eben keine DNA abgegeben worden ist. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Fälle, in denen Menschen viel DNA absondern, wenn sie irgendwas anfassen, wenn ich jetzt hier das Glas anfasse, ist meine DNA dran. Und andere Menschen, die nehmen das in die Hand, da findet man nichts.
Jetzt haben wir den ersten Tatverdächtigen, der durch dieses Telefon da ins in den Fokus geraten ist. Und dann ruhte der See eine Weile still. Also zumindest, wenn man das jetzt anhand der Berichterstattung weiterverfolgt, hat es dann eine ganze Weile gedauert, bis dann aber eine neue Meldung kam, die dann schon auch wo dann so die ersten wo sich abzeichnete, okay, so ganz einfach wird das denn wohl nicht aufzuklären sein.
Ja, ich würde sagen, die Frau wäre wahrscheinlich überhaupt nicht ins Rampenlicht der Justiz gekommen, wenn sie sich nicht einem Bekannten, einem 25-Jährigen anvertraut hätte, dem sie erzählt hat, was da passiert ist aus ihrer Sicht. Und dieser junge Mann konnte das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, dass er jetzt von dieser Frau die 37 ist oder zur Tatzeit 37 war, ihm erzählt hatte, dass sie bei einem Mord dabei war. Und er ist dann zur Polizei gegangen und hat eine Aussage gemacht. Da ist allerdings auch eine interessantes Detail, wie ich finde. Er hat damals sich erinnert, dass sie ihm auch nur von einem Messer berichtet hat. Also ihm gegenüber hat sie auch nur gesagt, oder soll sie gesagt haben, dass ihr Begleiter, der 30-jährige ehemalige PKK-Kämpfer, also ihr Freund, sein Klappmesser genommen habe. Später hat sie das ja dann etwas anders ausgemalt vielleicht oder etwas anders erklärt. Und diese Aussage, die hat dann dazu geführt, dass man die Frau, die, wie gesagt, 37 war zur Tatzeit, am 29. Mai ebenfalls festgenommen hat.
Ja, diese Aussage hat natürlich auch bei mir dazu geführt, dass ich beantragt habe, im Rahmen der Hauptverhandlung ein sogenanntes aussagepsychologisches Sachverständigengutachten einzuholen zur Frage der Aussagetüchtigkeit und der Aussagekonstanz. Kurz erklärt, es geht bei Aussagen von Zeugen oder eben jetzt hier der Angeklagten um eine Analyse der Glaubhaftigkeit ihrer Erklärung und Glaubwürdigkeit der Person. Einmal hatten wir hier starke psychische Auffälligkeiten. Das war ja auch begleitet psychiatrisch, das Verfahren. Da wurde von Schizophrenie auch teilweise gesprochen. Bei der Frau, ja, das führt natürlich dazu, dass man Situationen sich auch anmelden kann. Und dann gab es eben drei unterschiedliche Angaben. Sie ist vorher schon mal befragt worden in irgendeinem Sachzusammenhang, weil sie, glaube ich, auf dem Handy von dem später Getöteten auftauchte. Und da hat sie zum Beispiel gesagt, sie wäre gar nicht da gewesen. Das erinnere ich noch. Und dann hat sie noch mal eine Aussage gemacht als Zeugin. Da hat sie wieder was anderes gesagt. Und dann hat sie am Ende hier als Angeklagte eben das gesagt und zwischendurch dann noch mal das gegenüber dem Zeugen vom Hören sagen. Und für mich war das Anlass, einfach das wissenschaftlich überprüfen zu lassen. Im Zweifel für den Angeklagten. Also es war ja für meinen Mandanten entscheidend, der gesagt hat, stimmt nicht. Aber das Gericht ist diesem Antrag nicht nachgegangen, wie auch einigen anderen Anträgen. Und der Bundesgerichtshof fand das auch nicht für überprüfenswert im Rahmen der Revision. Und jetzt ist er letztendlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, verurteilt. Aber das führt für mich oder bei mir, sorgt das zu einem Störgefühl insgesamt bei Betrachtung der Schilderung meines Mannes. Ich weiß ja, was ich mit dem auch geredet habe, was vielleicht nicht wahrgenommen worden ist und was im Mandantengespräch vertraulich bleibt. Und ja, es bleibt dabei. Ich habe da Schwierigkeiten, das zu akzeptieren. Ich muss es natürlich als Anwalt ganz klar. Aber ich weiß nicht, ob da tatsächlich jemand sitzt, der unschuldig ist.
Also fassen wir nochmal zusammen. Wir haben einen Mann, der hat keine Spuren am Tatort hinterlassen.
Ja.
Dieser Mann wird festgenommen, weil er das Handy im Besitz hatte, das dem Ermordeten gehörte.
Exakt.
Er hat ausgesagt seinerzeit, dass das Handy in seinem Rucksack steckte.
Genau.
Wo er auch noch andere Handys hat, weil er Handys reparieren konnte.
Und verkauft.
Und er hat sich gewundert, dass dieses Handy in seinem Rucksack ist. So hat er es ausgesagt. Er hat es dann verkauft. Und so ist er sozusagen in den Verdacht geraten. Aber er hat keine Spuren am Tatort hinterlassen. Die Frau, mit der er damals liiert war, hat ihn schwer belastet, hat gesagt, sie war dabei. Aber sie hat möglicherweise, zumindest was das Messer angeht, das sie ihm gereicht hat, eine Falschaussage gemacht. Denn Dr. Rothemel, der Gerichtsmediziner, hat gesagt, es gab da nur ein Messer. Und gegenüber dem Zeugen, der sie dann sozusagen salopp gesagt verpfiffen hat, hat sie auch nur von einem Messer gesprochen. Dann gibt es noch eine Aussage, die während des Prozesses, der lief da schon 3 Tage, plötzlich an die Polizei und auch an das Gericht herangetragen wurde.
Die Taucher.
Dritte. Da hat nämlich sich ein anderer Mensch einem anderen anvertraut und dem gesagt, du, das war alles ganz anders. Da waren 4 Leute, 2 Pärchen. Und er hat dann erzählt, dass dieser Edgar von Porter umgebracht worden ist von diesen
zwei Pärchen. Und das eine von diesen Tatbeteiligten, eine sogenannte Natalia, mit 8.000 Euro durchgebrannt ist nach Frankreich. Das Geld sollte eigentlich geteilt werden, aber die habe es sozusagen den anderen geklaut. Und ich weiß noch, wie ich damals mit dem Staatsanwalt gesprochen habe, am Rande des Prozesses, und habe gesagt...
Mit dem ersten oder dem zweiten?
Mit dem,
Entschuldigung, lass ich unterbrechen,
mit dem ersten.
In diesem Verfahren war der erste Staatsanwalt tatsächlich derjenige, der dann später in dem Verdacht und auch jetzt verurteilt rechtskräftig worden ist, mit der Drogenmafia irgendwie in Kontakt zu treten. Das war ja auch irgendwie immer auf Seite 1 lange Zeit von den Berichten.
Genau, also mit diesem sogenannten korrupten Staatsanwalt, der dann auch zu mehr als 8 Jahren Haft verurteilt worden ist, habe ich damals gesprochen, und er fand das, oder er deutete mir gegenüber an, dass das ganz interessant ist und er da mal drüber nachdenken wollte. Und der Zeuge von Hörensagen, der ist ja dann auch vernommen worden von der Polizei. Und ich habe eigentlich erwartet, dass das Gericht jetzt verfügen wird, dass nicht der Zeuge von Hörensagen, sondern der, den er benannt hat, nochmal gehört wird vor Gericht. Gut, der hätte vielleicht auch sagen können, stimmt nicht oder sage ich nicht zu. Aber das Gericht hat gemeint, wir verzichten darauf, den zu hören. Und besagter Staatsanwalt, von dem ich annahm, dass er sehr interessiert daran ist, diesen Zeugen zu hören, der hat dann gesagt, das sei keine Beweislast, sei nicht für ihn interessant, und er verzichte auch darauf. Ich weiß, Roman von Alvensleben hat das damals beantragt, diesen Mann zu hören. Das hätte ich auch erwartet, aber er ist auch damit ein großes Risiko eingegangen. Denn wenn die Polizei jetzt nach diesem Mann gefahndet hätte, hätte ihn zum Gericht gebracht, der hätte ja auch die Aussage seines Mandanten komplett zerstören können. Er hätte auch sagen können, nee, Ihr Mandant lügt, der hat das Messer geführt. Hätte er ja sagen können. Aber es ist zu dieser Vernehmung nicht gekommen, und das ist für mich bis heute ein ganz großes Fragezeichen, weil das Gericht ja verpflichtet ist, alles zu tun, um die Wahrheit zu finden. Ganz egal, was das kostet. Und in diesem Fall ist das nicht geschehen. Und ich frage mich bis heute, warum? Warum sei das keine Beweislast? Wieso kommt der Staatsanwalt da drauf? Und diese Tat soll ja nach Angaben dieses Zeugen, der eben nicht vernommen worden ist, auch gefilmt worden sein. Das heißt, man hätte ja auch vielleicht sogar ein Beweismittel finden können. Und ich weiß, dass es diese Natalia, die dort beschuldigt worden ist, tatsächlich gibt. Denn ich habe damals nach ihr gesucht und ich habe sie gefunden.
Ja.
Warst du engagierter als das Gericht?
Offensichtlich.
Ja.
Also mich hat das interessiert, ob es die Frau überhaupt gibt. Ne? Also es ist eine Frau, die heißt Natalia und ist nach Frankreich abgedüst. Aber Monate später war sie dann wieder hier.
Man sagt ja nicht selten, dass die Presse die vierte Gewalt im Staat ist. Vernünftigerweise auch oftmals sehr, ich bin da durchaus sehr pro eingestellt, weil oft da Aufklärungsansätze sind, die dann auch hilfreich sind. Ich weiß noch, dass du da auch sofort am Haus warst und da Nachbarn und so weiter gefragt hast, ob die irgendwas mitbekommen haben und ähnliches. Es gab noch etwas. Das Gericht hat...
Ich will da noch mal ganz kurz anhaken.
Die Befragung habe ich... Taucher losgeschickt.
Sekunde, da habe ich tatsächlich eine Befragung gemacht, und bei dieser Befragung ist, bevor diese Frau dann am 29. Mai festgenommen worden ist, eine Aussage gewesen von einem Hausbewohner, der mir gesagt hat, dass an diesem Abend, wo das passiert ist, es geklingelt habe bei ihm, und er hat aufgemacht, und es ist eine Frau mit rotblonden Haaren hereingekommen in das Haus und habe dann ihm gesagt, ich will hoch zur Mutter. Und schwupp war die dann auch schon oben. Und er hat sich gewundert, wo die überhaupt hin will, weil da oben gar keine Mutter wohnt. Und später sagte er, habe er dann die gleichen Schritte wieder gehört, die er vorher gehört hatte, als er die Frau hochgehen sah. Und kurz danach sei dann nochmal jemand von oben heruntergepoltert, schnellen Schrittes. Also da haben wir ja damals auch drüber berichtet, und das war lange, bevor die Polizei diese Frau festgenommen hat.
Was ich noch ganz interessant finde, auch bei der besagten Natalia, also bei dieser Aussage, da hat sich jemand, ne, der angeblich auch an der Tat beteiligt gewesen ist, hinterher mit Geld abgesetzt. Das hat ja im Prinzip nochmal ein anderes Motiv auch eigentlich aufs Tapet gebracht, ne? Denn bis zu dem Zeitpunkt, also ging man ja eigentlich davon aus, dass es da um eine Form der Beschaffungskriminalität ging, weil das Opfer aufgrund seiner Amputation ja über starke Schmerzmittel offensichtlich verfügt hat. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau, wer es ausgesagt hatte. Ich meine, es war die Beklagte selbst, die gesagt hat, dass sie an dem Abend dorthin gegangen sind, weil sie eben Entzugserscheinungen hatten. Also sie hat von sich und ihrem damaligen Lebensgefährten gesprochen und hat gesagt, wir wollten uns da kostenlos, also ohne dass wir es bezahlen müssen, im Prinzip mit einer Ersatzdroge, in dem Fall Polamidon oder Fentanylpflaster, eindecken. Und das war eigentlich so das Motiv, von dem man die ganze Zeit ausgegangen ist, ne? Dass das dann eben auch passiert ist. Es gab, glaube ich, auch die Aussage, dass nach der Tat selbst, nachdem dann die Kleidung und auch die Tatwaffe entsorgt worden ist in der Weser, dass dann tatsächlich auch Fentanylpflaster missbräuchlich verwendet wurden. Das ist vielleicht auch ganz interessant, mal so am Rande. Ein Fentanylpflaster ist ein Medikament gegen starke Schmerzen. Und wusste ich auch nicht, wenn so ein Fentanylpflaster aufgebraucht ist, also so, dass der Patient es nicht mehr weiter benutzen kann, dann enthält es noch bis zu 70% des Wirkstoffs. Und dieser Wirkstoff ist 50 mal so stark wie Heroin. Das heißt, es lohnt sich also tatsächlich, solche verbrauchten Pflaster, sich zu beschaffen, auszukochen in dem Fall und dann die Lösung sich zu injizieren. Es ist also nicht so ungewöhnlich. Und tatsächlich gibt's auch Programme, solche Pflaster nicht einfach im Prinzip in den Hausmüll zu schmeißen, nachdem sie benutzt sind, sondern dass man sie in der Apotheke oder auch bei einem Arzt zurückgibt, bevor man ein neues Pflaster bekommt, genau um da niemanden, sage ich mal, in Versuchung zu führen. Das ist aber eben nicht bundesweit einheitlich geregelt und läuft mehr oder weniger auf freiwilliger Basis. Ja,
genau. Aber Sie sprechen gerade was an, die Tatwaffen, das war ja auch noch so ein Punkt, sollen entsorgt worden sein in der Weser. Da hat sie genaue Angaben gemacht, also vermeintlich genaue Angaben. Und daraufhin hat dann der Staatsanwalt noch im Gespräch, glaube ich, am ersten oder zweiten Verhandlungstag, der war noch einige Tage zumindest da, dann war plötzlich jemand anders da, Taucher losgeschickt und die haben nichts gefunden. Das belegt ja auch meine These, dass die Aussage nicht stimmt. Im Übrigen auch diese, wir wollen uns das kostenlos beschaffen. Der Mandant hatte ziemlich genau berichtet, wann wie Geld gekommen sei, nämlich am Anfang des Monats ausreichend. Der kriegte sogar, meine ich, Arbeitslosengeld 1, kann ich jetzt hier, weil er mal irgendwie gearbeitet hatte oder immer mal wieder zwischendurch. Auf jeden Fall sagt er hatte ausreichend Geld und man habe irgendwie mit Betäubungsmitteln, Kokain in dem Fall, Party gemacht, in Anführungsstrichen. Und das sei nicht das Thema gewesen, dass man sich da hätte was beschaffen müssen, kostenlos. Darum sei es nicht gegangen. Auch das war ja eine Überprüfung wert, inwieweit war da Liquidität, wann ist was abgeholt worden. Das Gericht hat in diesem Fall wirklich gesagt, wir machen uns das einfach. Wir glauben der Sarah wie, und wir verurteilen einfach mal, was scherz uns. Ich finde es ein bisschen nach wie vor zu kurz gegriffen, aber ich will jetzt, bin auch kein anwaltlicher Spielverderber, so ist das System und so haben wir uns das auch gemacht und es ist häufig auch in Ordnung, aber es gibt immer auch Fälle, in denen die Grenzen halt nicht klar zu ziehen sind. Und nochmal zurück, ne, die belastenden Momente waren bis auf das Handy und die Aussage eigentlich nicht überwiegend. Ja.
Und so als, also ich sag mal, ich bin ja Laie, ne, was das angeht. Tatsächlich hat man ja doch irgendwo so doch eine relativ naive Vorstellung davon, ne, wie so ein Verfahren abläuft und dass selbstverständlich alles daran gesetzt wird, wenn jemand unschuldig ist oder zumindest irgendwo es auch Indizien gibt, die vielleicht seine Unschuld wahrscheinlicher machen, dass das halt zwingend in jedem Fall, auf jeden Fall irgendwo berücksichtigt werden muss. Und ganz so ist es ja tatsächlich nicht, sondern das war dieses Thema mit der Würdigung, nicht wahr? Genau. Das ist schon was, das muss man ja erstmal als Laie auch so realisieren, dass man sagt, naja, da gibt's schon auch einen relativ großen Spielraum für das Gericht zu sagen, nee, also diesen Beweisantrag, den lassen wir zu. Es gab ja zum Beispiel auch, vielleicht auch gleich noch kurz, und diesen lehnen wir ab und das machen wir eben nicht. Also es ist nicht so, dass das Gericht unter allen Umständen sagen muss, naja, wenn da irgendein Hinweis ist, dass es vielleicht doch nicht so gewesen ist, dann müssen wir das auf jeden Fall in vollem Umfang ausermitteln. Was aber ich spannend fand, war ja auch noch der Aspekt, das hatten Sie ja auch beantragt, dieser Blutspurenspezialist, fand ich auch ganz interessant. Ich weiß nicht genau, was ein Blutspurenspezialist macht, aber da war ja auch, so habe ich es zumindest herausgelesen, die Hoffnung, dass der unter Umständen eben auch noch mal ja nachweisen könnte, dass das unwahrscheinlich ist, dass da eine Tat gemeinschaftlich begangen worden ist oder dass ihr Mandant als Haupttäter in Frage kommt.
Ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie auch die Redezeit zu sehr beanspruchen, aber ich habe ein Tatrekonstruktionsgutachten mit einem Blutspurenspezialisten von der TU in München beantragt. Ich hatte schon mal allerdings auf der anderen Seite sitzend als Vertreter eines Getöteten oder dessen Familie Ähnliches beantragt. Das war in Hildesheim, größeres Verfahren, da ging es auch um Mordvorwurf. Und am Ende ging es da um Freispruch und ich habe als Nebenkläger nochmal beantragt, dass die Beweisaufnahme eröffnet werden muss und dass man so ein Tatrekonstruktion für uns Gutachten einholen muss, hat man dann auch gemacht. Also der Bundesgerichtshof hat dann gesagt, das hätte das Gericht machen müssen, hat das Urteil aufgehoben, dann wurde es gemacht. Und siehe da, der Rekonstrukteur kam zu dem Ergebnis, dass eben der Rechtsmediziner nicht recht hatte, sondern dass aufgrund verschiedener physikalischer und anderer Umstände eben da der Täter feststand und die Einlassung, es sei ein Unfall gewesen, nicht stimmt. Und ich bin der Meinung, bis heute, man hätte das auch in diesem Verfahren machen müssen, weil wir haben viele Spuren gehabt. Es gab auch eine Schere, die da noch eine Rolle spielt, die unter dem Leichnam las. Wir haben eine Vielzahl von Blutspuren, wir haben Gewichtsverhältnisse, wir haben Kraftwirkung, wir haben Einstichkanäle. Und all das zusammengefasst kann nicht der Rechtsmediziner beurteilen. Der sagt, der ist gestorben an dem 11. Messerstich oder an dem Eröffnen der Aorta oder irgendwas, aber der kann nicht sagen, wie letztendlich der Tod herbeigeführt worden ist, ob es Kampfspuren gab, ob es möglicherweise eine Auseinandersetzung, ob Bewegungsmuster in der Wohnung stattgefunden hat, das möglicherweise dann auch erklären lässt, warum zu diesem Zeitpunkt denn keine DNA in der Wohnung festgestellt worden ist. Das ist ja ein dynamisches Geschehen. Wir haben Hautschuppen, wir haben Haarschuppen, wir haben alles Mögliche, wo DNA gefunden werden soll. Und ich erinnere noch, wir hatten, glaube ich, 54 Spurenträger, die Sachverständigen untersucht haben und nichts festgestellt wurde. Und da hätte sich das aus meiner Sicht aufgedrängt, aber auch da hat das Gericht das abgelehnt und der Bundesgerichtshof hat es auch nicht aufgegriffen und gesagt, wir wollen es überprüfen.
Also wenn, du hast das ja gesagt, Julia, ein Gericht muss nicht jedem Beweisantrag folgen, es kann auch Beweisanträge ablehnen, das ist richtig, aber es läuft mit jeder Ablehnung auch Gefahr, dass es einen Revisionsgrund schafft, dass also der Bundesgerichtshof das Urteil überprüft und sagt, Mensch, da ist ein Rechtsfehler passiert, also muss das in Teilen oder ganz nochmal neu aufgerollt werden. Das ist immer die Gefahr bei der Sache. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich überhaupt keine objektiven Beweise habe, außer vielleicht dieses Handy und die Aussage, das ist mir an sich zu wenig. Ja, also nur diese Aussage einer Frau, die selbst Täterin ist, selbst am Tatort war, die erzählen kann, was sie will und die auch gezeigt hat, dass sie nicht immer die Wahrheit gesagt hat. Also das zeigt mir zum Beispiel diese Aussage mit den zwei Messern. Das erklärt vielleicht, warum ihre Fingerabdrücke an einem der Messer dran ist, aber das erklärt eben nicht, warum der Gerichtsmediziner gesagt hat, es gibt eben nur Spuren von einem Messer an der Leiche. Und es gibt eben diesen Rechtsgrundsatz, diesen berühmten in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Und der ist hier aber nicht zur Anwendung gekommen. Und weil der nicht zur Anwendung gekommen ist und weil hier so viele Dinge bei der Beweisantragslage nicht berücksichtigt worden sind,
Zeuge nicht vernommen, Tatrekonstruktion nicht gemacht und, und. Widersprüche bei der Aussage der Mandantin von Linda Firks, habe ich eigentlich mit dieser Verurteilung hier nicht gerechnet.
Frau Firks, ja. Haben Sie denn damit gerechnet, dass das so ausgeht?
Also zu dem Verfahrensverlauf vielleicht noch eine Sache. Da tauchte ja dann auch noch eine Aufnahme auf der meine Mandantin zu hören war. Ich weiß nicht, ob die anderen das noch auf dem Schirm haben. Meine Mandantin hatte sich ja noch einem weiteren Zeugen gegenüber offenbart. Und da gab es dann eine Tonaufnahme, die während des laufenden Verfahrens nochmal im Begriff der Hauptverhandlung wurde, wo sie wieder andere Angaben machte als zuvor. Zu meiner Mandantin ist aber auch zu sagen, zu den persönlichen Verhältnissen, sie war schwerst drogenabhängig in der Vergangenheit. Sie hatte zwischenzeitlich eine stabile Lebensphase, nachdem sie ihre Tochter geboren hatte, und wurde dann im Jahr 2022 rückfällig und nochmal zum Tattag zurück. Sie wurde substituiert und, so wie sie es geschildert hatte, hatte sie die Nacht von Freitag auf Samstag, haben die meine Mandantin als auch der Mandant von Herrn von Almensleben gefeiert. Und dann hätte sie am nächsten Tag die Methadonvergabe in der Apotheke verschlafen. Und somit war sie den Samstag und den Sonntag nicht substituiert. Und dann war bei ihr so die Frage, wie schaffe ich es denn jetzt bis Montag?
Genau. Vielleicht ganz kurz, substituiert bedeutet, dass jemand, der schwer abhängig ist von illegalen Drogen, in dem Fall glaube ich wirklich polytoxikoman, das bedeutet, jemand nutzt eigentlich jedes Rauschmittel, was verfügbar ist.
Was man
in
Ende bekommt.
Genau. Immer was gerade da ist. Das ist schon eine schwere Form von Sucht oder schwerste Form von Suchterkrankung. Und wenn jemand dann eben heroinabhängig ist und dann in die entsprechenden Programme hoffentlich reinkommt, dann kann er Methadon erhalten als Ersatzdroge, um eben aus dieser Illegalität vielleicht wenigstens ein Stück weit rausgehalten zu werden, was in dem Fall dann aber offensichtlich nicht hundertprozentig funktioniert hat.
Genau, und weil sie halt so erheblich abhängig war, hat sich bei ihr halt ziemlich schnell der Suchtdruck eingestellt mit körperlichen Entziehungserscheinungen und deswegen ja dann auch der Besuch, so hat sie es mir geschildert. Also das zum Hintergrund auch, das wurde im Verfahren dann auch ausgeführt. Meine Mandantin war auch noch psychisch erkrankt. Ja.
Was mich mal interessieren würde, wenn ich...
Fall mir ins Wort.
Entschuldigung. Glaubst du ihr in Bezug auf das, was sie hinsichtlich meines Mandanten trotz dieser... Ich habe dich das noch nie gefragt. Also jetzt muss ich so sagen, sonst glaubt mir das kein Mensch mehr. Glaubst du ihr in Bezug auf das, was sie trotz und mit allen Widersprüchlichkeiten geschildert hat, in Bezug auf meinen Mandanten gesagt hat?
Ja, sie hat mir gesagt, sie will diese Person heiraten und das ist die Liebe ihres Lebens. Und also dann so eine Story zu erfinden und mit dem Finger auf ihn zu zeigen, also ihr war es in erster Linie tatsächlich ein Bedürfnis, so habe ich es aufgefasst, ihr Gewissen zu erleichtern. Sie hätte ja mit dem Finger x-beliebig auf jemand anderen zeigen können. Und du, lieber Roman, hast das im Verfahren auch aufgegriffen, weil meine Mandantin ja in einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie leidet. Und dein Ansatz war dann, glaube ich, ja, kann es auch sein, dass da Person XY war und sie hätte sich nur eingebildet, dass dein Mandant dabei gewesen wäre.
Naja, es liegt ja auch irgendwie nahe, ne? Man baut so ein Bild auf und sieht eine Person. Was ist denn mit dem Paranoid-Schizophren? Der kann ja die Wirklichkeit, und müssen wir jetzt die Soziologin fragen, ja, kann ja zumindest mal ansatzweise, ob das in dem Fachbereich da...
Das ist nicht der Fachbereich der Soziologie.
Nein, aber ob man da auch mit ja, aber da, also ich verstehe Soziologie mal so ein bisschen auch als Menschenkunde, ja, und wenn Menschen in unterschiedliche, auch psychiatrische Sonderformen oder Formenkreise abdriften können, inwieweit man das betrachtet. Und ist nicht ein Motiv auch die Ablehnung meines Mandanten gewesen, der wollte sie ja nicht heiraten.
Ja, der wollte sie nicht heiraten.
Ihn zu belasten, ja. Also, keine Ahnung. Also du glaubst, die hat die Wahrheit gesagt und der war das.
Naja, gut, das kann
was
ja.
Was hat sie denn, wenn ich mal fragen darf, was hat sie denn dem Zeugen, also dem, der ja dann von sich aus offensichtlich zur Polizei, hat sie dem denn auch gesagt, dass dort der zweite Beklagte dabei gewesen ist? Also, dass sie nur von dem einen Messer erzählt hat, aber sie hat ja nicht gesagt, ich hatte das Messer oder wer anders, sondern sie hat ja auch dem Zeugen gegenüber offensichtlich gesagt, der war's, ne?
Die Aufnahme war insoweit schwer zu verwerten, weil man auf der Aufnahme tatsächlich gehört hat, dass die Mandantin da erheblich unter dem Einfluss von Drogen gestanden hat. Er hat Fragen formuliert und ihr quasi die Wörter in den Mund gelegt und sie hat dann immer nur so, ja, ja, geantwortet. Also man hat auf der Aufnahme gehört, sie war da nicht Herr ihrer Sinne und sie hätte wahrscheinlich zu sonst was ja gesagt.
Aber eine Sache ist mir noch damals aufgefallen, eigentlich sind sogar zwei. Die Frau hat ja ausgesagt, dass sie sozusagen einen Affen geschoben hat, also schweren Entzug gespürt hat. Und deshalb habe sie diesen Edgar von Vorder angerufen. Also sie ist nicht einfach hingegangen, sie hat ihn angerufen, weil sie das verschlafen hat, diese Methadonabgabe. Und hat gesagt, du, mir geht's ganz, ganz schlecht. Ich brauche da was. Kannst du mir was zu deinen Pflastern vielleicht geben? Ja. Und dann hat man sich, sagt sie, verabredet für den Abend. Das finde ich nicht schlüssig. Also wenn ich jetzt morgens total auf Entzug bin und überhaupt nicht mehr weiß, was ich machen soll und wie ich an irgendwas komme, dann rufe ich an und sage, kann ich gleich mal vorbeikommen? Ist ganz eilig.
Man muss ja der andere nicht ja zusagen. Der kann ja auch sagen, ja, ich kann aber erst heute Abend.
Könnte so gewesen sein, ne? Aber erstmal.
Vielleicht war das auch ein Abklappern von Umständen. Ist er abends zu Hause? Ist er allein? Was hat er denn heute noch vor? Ist er überhaupt zu Hause?
Gut, könnte so gewesen sein, ja. Aber
den Gesprächsinhalt tatsächlich, da haben wir keine Kenntnis vor. Da kann sich auch meine Mandantin nicht mehr.
Und bei der Schizophrenie ist mir damals aufgefallen, ich weiß, dass der psychiatrische Gutachter gesagt hat, sie litt damals zeitweise daran. Das ist mir damals aufgefallen. Mir ist nicht bekannt, dass man an dieser Erkrankung leiden kann und dann hinterher völlig geheilt ist oder nur während einer Tat schizophren ist und danach wieder gesund ist.
So wie ich das verstanden habe, wurde sie während der Haft tatsächlich auf die Krankheit dann eingestellt.
Ja.
Vielleicht hat er das möglicherweise so versucht auszudrücken. Könnte ich mir vorstellen.
Weil die Krankheit kann man ja so nicht heilen.
Nee, aber medikamentös behandeln kann man sie.
Und ich gehe nicht davon aus, dass sie die selber medikamentös behandelt hat.
Gut, das ist eine Erklärung.
Naja, auch ein Argument für meine Verteidigungsebene und Linie zu sagen, naja, dann litt sie ja zum Zeitpunkt des Tatgeschehens auf jeden Fall darunter. Und wie sich jemand was wie einbilden kann und aus der Erinnerung abruft, oder meint es zu erinnern, das nicht sachverständig zu überprüfen, finde ich auch nach wie vor falsch. Auch da gab es ja den entsprechenden Antrag, wie ich vorhin schon erwähnt habe.
Bemerkenswert finde ich auch, dass dieser 30 Jahre alte ehemalige PKK-Kämpfer, der ja jetzt wegen Mordes sitzt, sie niemals belastet hat. Also er hat weder bei seiner Verhaftung oder nach seiner Verhaftung die Frau überhaupt eingeführt sozusagen, hat nicht gesagt, da war noch meine Freundin dabei und die hat da mitgemacht. Und er hat auch im Prozess, obwohl er ja schwer belastet worden ist von ihr, nie gesagt, die war dabei oder die hat das gemacht, sondern ich höre noch ihn sagen, ich habe sie begleitet, ich habe aber draußen gewartet, ich weiß nicht, was in der Wohnung passiert ist. Und da sind wir wieder weg und da war auch nichts Besonderes. Und ich weiß nicht, das war nur diese Andeutung, ob sie, also die Täterin sozusagen, die Mittäterin, nochmal später zu dem Edgar gegangen ist oder ob sie da einen Begleiter hatte, der das dann getan hat. Das war das Einzige, was er dazu gesagt hat. Das finde ich bemerkenswert. Also sag mal, wenn mich einer so belastet und zu Unrecht vielleicht auch noch, dann würde ich vielleicht doch geneigt sein, alles zu erzählen, was ich weiß, auch zu der Frau, von der ich jetzt vielleicht getrennt bin, aber die mich da eben schwer belastet, dann würde ich doch auch sagen, nee, das stimmt gar nicht, die hat mir erzählt oder das war so und so, aber er hat das nicht gemacht.
Zumal es ja eine wirklich, also finde ich schon auch bemerkenswert, es ist ja eine Tat wirklich im Drogenmilieu und wer da mal so ein bisschen irgendwo mit zu, du weißt, dass da schon auch ganz schön, da das ist schon robust zum Teil der Umgang, ne? Also mich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn man da, also wenn es dazu hin und her gekommen wäre, aber es ist nicht der Fall gewesen. Also er hat ja offensichtlich keinen Versuch unternommen, sie zu belasten. Ne?
Ja, das spricht ja nicht gegen ihn.
Nee, gar nicht.
Sondern im Gegenteil unterstützt auch noch die Glaubhaftigkeit. Ja, sind halt unterschiedliche Rollen. Sie hat, also die Mandantin von Frau Firks, war ja Angeklagte. Der Angeklagte hat immer das Recht zur Lüge. Der kann im Grunde erzählen, was man will. Das fand ich auch noch wichtig in der Begründung zu dem Antrag auf Aussage psychologisches Gutachten, aber mit den Argumenten wurde sich da auch nicht so richtig auseinandergesetzt. Es gibt so Standardformulierungen, die Gerichte ganz gern haben, dass der Schluss, den die Verteidigung aus dem Antrag und der behaupteten Tatsache ziehen will, möglich ist, aber nicht der Schluss ist, den das Gericht zieht, oder dass das Gericht eigene Sachkunde besitzt, um die Beweisaufnahme und deren Durchführung, die beantragt worden ist, zu verneinen. Dass ja diese Formulierung eben auch in diesem Verfahren halt besondere Bedeutung hatten. Und der Satz, den der Bundesgerichtshof sagt, wenn begründete Zweifel ja überwiegen, die Sicherheit einer Tatbegehung in Abrede stellen, dass man dann diesen Satz in dubio pro reo eher zur Anwendung bringen sollte. Ich finde tatsächlich in meiner beruflichen Laufbahn, dass dieser Ehre-Grundsatz, der ja aus dem alten römischen Recht kommt, da habe ich mal in einem Plädoyer, also wirklich ausführlich zu Stellung genommen, dass der immer weiter auch zurückgedrängt wird in so eine wir betrachten das tatsächlich, wir können das würdigen, wir brauchen keine Beweisregeln, an die wir gebunden sind. Es reicht unsere Überzeugung und wenn wir das schlüssig begründen, dann sagt der BGH, okay, akzeptiert.
Wie hat denn der BGH überhaupt jetzt argumentiert? Also ich habe es nicht erwartet, dass die Revision verworfen wird. Aber
das war eine Seite, das kann ich dir relativ einfach sagen. Da wird dann auf einer Seite geantwortet mit einem großen Rubrum, dass die Revision als unbegründet verworfen wird.
Und das wird nicht begründet?
Nee, das ist tatsächlich ein Systemfehler aus meiner Sicht.
Aber manchmal wird das ja begründet.
Ja, ne? Manchmal gibt es Begründungen auch umfassender Art, aber in den meisten Fällen eben nur wirklich diesen einen Satz. Wir müssen uns einfach vorstellen, wenn wir beim Amtsgericht angeklagt sind in irgendeiner banalen Sache, keine Sache ist banal, aber nehmen wir eine Körperverletzung, dann haben wir eine Berufungsinstanz, wir überprüfen das Gericht nochmal mit komplett neuen Tatsachen in der nächsten Instanz, das wäre dann das Landgericht, und dann gibt es nochmal eine Revisionsinstanz zur rechtlichen Überprüfung der dann getroffenen Entscheidung beim Oberlandesgericht. Wenn man beim Landgericht und hier beim Schwurgericht angeklagt ist, also eine wirklich elementare Anklage, wie auch Verteidigungsrecht, Freiheitsrechte einschränkt, weil man eben zu lebenslänglich oder in diesem Fall wegen verminderter Schuldfähigkeit zu 13 Jahren verurteilt wird, dann hat man nur noch die rechtliche Überprüfungsmöglichkeit beim Bundesgerichtshof. Da kann man sich in Prozentsätzen mal statistisch bemühen. Da gibt es dann irgendwie 7%, 6% der Revisionen, die überhaupt zu einer Aufhebung führen. Und davon sind dann auch noch Revision der Staatsanwaltschaft. Also wie hoch ist eigentlich die Erfolgswahrscheinlichkeit? Und wie sehr, das muss ich jetzt auch als Kritik mal äußern, überprüft überhaupt der Bundesgerichtshof in seinen sogenannten Montagsgesprächen, das sind die 10-Augen-Gespräche, da sitzt dann der Senat zusammen und diskutiert über den Vorschlag des Berichterstatters, wie man in den und dem Fall entscheidet. Wie sehr wird da überhaupt diskutiert? Das hat mal ein Richter am Bundesgerichtshof, der Vorsitzende Fischer, zum Anlass genommen, mal alle Entscheidungen zu überprüfen nach dem Votum des Berichterstatters. Und siehe da, das waren fast 95% oder 98%. Der wollte dann mal mit dem System ein bisschen aufräumen, weil das eben nicht dieses Vorstellungsbild ist, die diskutieren über den Fall, sondern da sagt einer, ich habe das gelesen, wir verwerfen das mit der Begründung, dass es unbegründet ist, das hat das Gericht richtig gemacht und ein Satz, auf Wiedersehen. Das ist ein bisschen, ja, bisschen problematisch, finde ich. Weil wir halt nur eine Möglichkeit haben und die wird auch nicht ernst genommen.
Wenn Sie sich jetzt rückblickend eine Sache aussuchen könnten, die in diesem Verfahren hätte anders laufen sollen, eine, nur eine, welche wäre das gewesen?
Alle beide sagen gar nichts, dann wären die auf jeden Fall freigesprochen worden.
Das hat man ja nicht in der Hand.
Nee, aber das ist tatsächlich das Ergebnis, wenn die nichts gesagt hätten. Also wenn auch die Mandantin von Frau Felix, aber das hat sie ja auch nicht im Griff, wenn sie sagt, ich möchte aussagen, der Vorsitzende hat eine klare
Antwort gemacht. Das hat sie ja offenbar, ne?
Ja. Dann, sie will sich da freireden, meinetwegen zieht sie noch wen mit in den Abgrund, der es vielleicht gar nicht war. Dann ist es eben so, wie es ist, ja.
Ja gut, also wenn der Mann jetzt nicht dieses Handy gehabt hätte, wäre er auch gar nicht in den Fokus der Polizei geraten. Wäre der Fall vielleicht gar nicht aufgeklärt worden.
Naja.
Wenn die Frau.
Du bist ja auch noch da.
Wenn die Frau. Naja, aber wenn die Frau nicht gesagt hätte, ich muss dir mal was erzählen zu ihrem Freund, ich war dabei so Mord dabei, wäre sie auch nicht in den Fokus gekommen. Also,
natürlich.
Ne, also es sind zwei Dinge. Aber das Handy, das ist ja nun mal da. Das Handy stammte mutmaßlich aus dieser Mordwohnung. Er hat es in seinem Rucksack gefunden. Es kann ihm zugesteckt worden sein, von ihr zum Beispiel. Er kann es aber auch dort aus der Wohnung entnommen haben oder ganz woanders her gehabt haben. Aber dieses Handy ist ja verräterisch. Und wenn er nichts gesagt hätte, dann hätte man zumindest das gehabt vor Gericht. Also das ist ja schon mal ein starkes Indiz, allein für sich.
Ja.
Ob es ausreicht für eine Verurteilung, vermag ich nicht zu sagen. Damals, als diese Aussage kam, da gibt es einen Zeugen, der kennt einen und der war dabei, der war sogar dabei und der erzählt, das ist gefilmt worden und das waren zwei Pärchen. Da habe ich gedacht, oh, jetzt gibt es vielleicht eine Wendung in diesem Fall. Aber an dieser Wendung hatte offensichtlich niemand Interesse. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert.
Uns schockiert das nicht. Die Justiz hat da zwei auf der Anklagebank und das Verfahren läuft, die verurteilen Deckel drauf.
Ja, aber die Justiz ist ja verpflichtet, die Wahrheit zu finden. Kann er nicht einfach sagen,
in das ist die romantische Vorstellung.
Ja, eigentlich ist es doch so.
Die Realität sieht meist anders aus.
Das schockiert mich jetzt noch mehr.
Ja, naja, aber da gebe ich der Kollegin recht. Wir haben natürlich irgendwie mehr als 1 Million offene Verfahren. Ja, die stapeln sich immer weiter. Man will die Verfahren letztendlich beenden. Man hat das nächste schon auf dem Tisch und das übernächste. Da fragt schon der Staatsanwalt nach Termin. Und da ist schon ein großes Erledigungsinteresse da. Das ist gar kein Vorwurf. Wir können ja letztendlich nichts dazu, dass das so ist. Aber es ist halt so. Ne? Das würde mehr
aber es darf ja nicht
personal
sein.
Bedeuten.
Also das kann ja kein Grund sein.
Da will ich mich nicht
das an. Kann ja kein Grund sein. Ne?
So. Nein, sollte es nicht und darf es eigentlich nicht.
Also die bei dieser Aussage, das will ich noch vielleicht einfügen, wo gesagt worden ist, die ist da mit 8.000 Euro durchgebrannt. Da ist ja die Frage sofort, wie hat denn so ein Frührentner, kann denn überhaupt 8.000 Euro da rumliegen
haben? Da ist das Auto von der Mutter verkauft.
Da wollte ich drauf hinaus. Ne? Er hatte das Auto verkauft, der Mutter, 10.500 Euro. Ich weiß, in der Anzeige stand, das ist ein Spitzenangebot an VW ab. Also von daher kann diese Aussage durchaus stimmen, dass da 8.000 Euro verschwunden sind, weil er tatsächlich über Bargeld verfügt hat und das war nicht auf dem Konto.
Ja, aber ich meine, wir haben da Kontoauszüge in Augenschein genommen, dass dieses Geld möglicherweise an die Mutter oder jedenfalls Teile des Geldes an die Mutter zurückgezahlt worden sind. Aber wir wissen natürlich nicht, und auch das spukt in der Akte rum, inwieweit der später Getötete, zu Lebzeiten aus diesem Bedarf an Betäubungs- oder Medikationsmitteln, die, wie beschrieben ja von Ihnen schon mal, in einem erheblichen Maße auch suchtstillend sind, eben Geschäft gemacht hatte und als Dealer fungiert hat. Das war Thema, da gab es auch entsprechende Erkenntnisse. Ich will bei Gott nicht den den jetzt irgendwie in irgendeinen Vorwurf verstricken. Aber da kann man natürlich auch Geld mitmachen. Man lässt sich das verschreiben und verkauft es, wenn man es einfach nicht mehr benötigt. Und dann verkauft man ein Auto und hat trotzdem noch das Geld. Also die Tatsache, dass wir da einen Überweisungsträger hatten oder in Augenschein genommen haben, bedeutet nicht, dass in der Szene bekannt war, der verkauft das Auto und der hat Geld zu Hause. Hm. Und da gehen wir mal hin und das besorgen wir uns. Und unterstreicht auch den Wahrheitsgehalt dieser Variante vier Leute.
Zumindest in diesem Haus, wo er gewohnt hat, hat es keinen sogenannten Ameisenhandel gegeben. Das habe ich überprüft. Mhm. Ja, also er war da, er lebte dort, er war da recht einsam, er hat da wenig Besuch bekommen, eigentlich gar keinen. Und es hätte auch nicht funktioniert, dort zu dealen, weil dann hätten die Leute alle bei ihm klingeln müssen und die hätten an allen möglichen Menschen vorbeigehen müssen. Und alle in dem Haus haben gesagt, nein, hier war kein reger Betrieb, hier ist nicht irgendjemand immer hoch und runter gelaufen.
Vielleicht sollte man nochmal den Begriff Ameisenhandel
also ein Kleinhandel
definieren. Ja, das bedeutet, wenn halt wirklich in einer Wohnung viele Menschen immer ein- und ausgehen, die bleiben nur 3 Minuten und es klingelt ständig und Mitbewohner berichten, bei dem ging es zu wie im Taubenschlag oder wie im Ameisenbau.
Aber das war bei diesem Mann eben nicht so. Also natürlich kann er das woanders verkauft haben, wenn er es denn gemacht hätte, aber dort eben nicht.
Ja, aber ich meine, das wurde aber auch von der Mann, irgendwie ist es mir in Erinnerung, ich weiß nicht, wer es wie gesagt hat, ob es sogar im Rahmen der Aussage gesagt worden ist, da konnte man hingehen oder da wusste man, den konnte man jedenfalls
fragen. Ja, aber die Mandantin hat ja viel erzählt. Ne? Die hat ja auch erzählt, es gab 2 Messer und deshalb sind die Fingerabdrücke da an dem einen Messer von mir. Die hat erzählt, der hat mitten beim Stechen ist das Messer verschwunden, so simsalabim, plötzlich war es weg. Ich meine mich zu erinnern, bin ich ganz sicher, vielleicht weiß das jemand von den Strafverteidigern, als der Mann festgenommen worden ist, hatte er sein Klappmesser dabei. Aber es war nicht die Tatwaffe.
Genau.
Ja, komisch. Gut, er kann ein neues gekauft haben. Ne? Aber wir haben es hier mit Menschen zu tun, die Drogen jeder Art konsumieren, die eigentlich nichts anderes im Kopf haben, als an Geld oder an Drogen zu kommen, um über diesen Tag zu kommen und über die Nacht zu kommen. Und dieses Nachttatverhalten so ganz genau nachzudenken, jetzt habe ich mein Messer verloren, jetzt muss ich mir exakt dieses Messer wieder irgendwo kaufen, das kann ich mir auch schwer vorstellen in der Szene.
Ja, ich glaube,
man muss ja auch noch Geld haben dafür.
Muss mein Mann dann mit dem Urteil umgehen? Er hat ja auch eine Chance darin, einmal aus dieser Drogenabhängigkeit herauszukommen. Die Haft, mein Mann immer, das sei so ein bisschen der Raum, der Raum, in dem man keine Betäubungsmittel bekommen kann. Das ist leider anders. Es geht manchmal, also ich kriege immer Berichte, es ist leichter in Haft an Betäubungsmittel zu bekommen als draußen. Ich kann es nicht überprüfen. Ich war nicht in Haft und will da auch nicht hin. Aber
es hat ja auch schon Anwälte gegeben, die da transportiert haben.
Ja, ja. Aber es gibt tatsächlich die therapeutische Anbindung nach der Haftzeit, ich meine für beide, ne?
Ja.
Für meinen Mandanten auf jeden Fall. Es gibt die verminderte Schuldfähigkeit und die Chance, eben vielleicht drogenfrei zu werden und dann nochmal das Leben zu starten. Denn wir wissen selber, die 13 Jahre sind nicht 13 Jahre, 6,5. Vorverbüßung, da gibt es eine Rechenformel, das ist immer auf Halbstrafe gerechnet. Die Urhaft wird abgezogen, deswegen 6 Jahre, 2 Monate waren das, glaube ich. Und dann hat man noch 2 oder 3 Jahre vor sich in einer therapeutischen Einrichtung, eine Intensivanbindung mit psychiatrischer Begleitung, mit medizinischer Begleitung, mit pädagogischer Begleitung. Und das hilft vielen Menschen, wenn sie es eben ernst nehmen und durchziehen. Ich kann meinem Mandanten das nur wünschen, der hat ja auch schlimme Erlebnisse gehabt und er geht mit den Dingen so um, wie sie eben ausgeurteilt sind.
Also als wir den Fall nochmal Revue passieren lassen haben, da hat Julia gesagt, wie ist das eigentlich mit diesem Maßregelvollzug? Ist jetzt diese 13 Jahre Haft, von denen man 6 Jahre und 2 Monate erstmal im Gefängnis verbüßt, macht das eigentlich Sinn, dass man erst als Süchtiger im Gefängnis ist und hinterher sozusagen zumindest psychisch entwöhnt wird? Oder wäre es nicht besser, wenn man erst entwöhnt wird und dann die Haft antritt? Warum hat das Gericht hier in beiden Fällen
die Entwöhnung
so
findet in Haft statt, soweit ich weiß. Ja, der ist ja fast der schon, Maßregelvollzug ja. ist dann eine therapeutische Sache.
Genau.
Das kommt also, so Festigung sozusagen. Ja, ne?
Aber warum hat das Gericht das so rum jetzt gemacht?
Also aus meiner Sicht muss man den Strafzweck erstmal sich vor Augen führen. Was ist eigentlich der Zweck von Strafe? Da gibt es unterschiedliche Theorien. Im Wesentlichen ist es natürlich Rehabilitation. Das wollen wir alle, dass wir keine Straftäter mehr haben bei den Menschen, die Straftaten begangen haben, aus welcher Begründung auch immer. Und dann als zweites ist, wie können wir das besorgen außerhalb dieser Haftzeit? Da arbeitet man ja mit den Menschen auch noch, indem wir sie dann noch weiter bis zum Ende begleiten, damit sie nicht wieder in dieses Verhaltensmuster zurückfallen. Und das ist eben der therapeutische Ansatz. Würde man das umdrehen und würde man dann quasi in Haft wieder Kontakt zu Betäubungsmitteln oder ähnlichen Dingen bekommen, dann hätte man quasi den ersten Teil umsonst investiert. Und das ist tatsächlich Investition. Wir müssen wissen, ein Hafttag kostet vielleicht 180 Euro, während ein Tag in einer Maßregeleinrichtung sicherlich 400 bis 500 Euro kostet. Es liegt einfach an diesen ganzen beteiligten Fachkräften und auch an dem Schlüssel. Ne? Sie haben da 1:1 fast Betreuung, während wir in der Haft natürlich, der Leute, die werden eingesperrt, nicht so viele Sozialarbeiter, nicht so viele Menschen, die an der Aufarbeitung von Dingen beteiligt sind, das ist im Maßregelvollzug ganz anders.
Möglicherweise hat es auch was an der Motivationslage der Betroffenen zu tun. Erst die Haft und dann später die Therapie, dass sie das dann tatsächlich auch wirklich wollen. Viele sagen ja, sie sind resistent, sie sind gar nicht krank, da ist gar kein Therapiebedarf, wo es soll dann der Therapieerfolg sein. Aber nach der Haft dann nochmal die Möglichkeit, tatsächlich eine Therapie zu machen. Viele wollen das dann tatsächlich auch und viele schaffen es dann auch mit positiven Ausgang.
Ja, okay. 13 Jahre für den Mann, 9,5 Jahre für die Frau. Und das wegen der verminderten Schuldfähigkeit, denn auf Mord steht lebenslange Haft.
So ist es.
Genau. Und auch wenn in dem Fall, also zumindest hörte man das ja an einigen Stellen doch sehr nachdrücklich raus, der Wunsch war, ne, die Zweifel doch irgendwo hätten stärker berücksichtigt werden müssen oder man hätte da zumindest irgendwo noch zusätzliche Sicherheit reinbringen müssen. Ja, nun muss man mit so einem Urteil auch leben.
Ja, also der Vorsitzende ist jetzt Richter am Oberlandesgericht, auch Vorsitzender dort, der kennt schon sein Geschäft, ich will ihn jetzt auch nicht schelten oder so. Das ist schon auf der Grenze des Möglichen in der Argumentation gemacht worden. Und wenn ich nicht damit einverstanden bin, habe ich eben den Rechtsweg, den habe ich erschöpft. Und weiter ging es dann auch nicht. Verfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof, da haben die Mandanten auch oft kein Geld zu, das dauert auch ewig. Und dann haben wir es einfach abgebrochen und akzeptiert. Ich hätte mir eine gründlichere Aufklärung gewünscht, tatsächlich, dass zum Abschluss, vielleicht wäre es zu dem gleichen Ergebnis gekommen, dann würde man wissen, okay, die hat nicht gelogen oder hat nicht irgendwie aus paranoider Schizophrenie irgendwen hinzugedichtet oder. Oder man hätte eben auch gesagt, nee, wir können das nicht als belastbar verifizieren, dann wäre er eben freigesprochen worden.
Gut, nur zwei Messer hat es offensichtlich nicht gegeben.
Nee, es gab viele, viele einzelne Faktoren, die durchaus Zweifel hätten überwiegen lassen können.
Ja.
Also ich hadere da immer noch mit dem Strafmaß, weil also trotz Geständnis unverminderter Schuldfähigkeit ist das Gericht noch über dem Antrag der Staatsanwaltschaft geblieben.
Ja.
Und dafür, dass also das Gericht sich viel Aufklärung erspart hat, weil meine Mandantin dieses Geständnis da vollkommen frei und unvorbereitet vorgetragen hat, das war dann doch hart.
Vielleicht haben sie ja insgesamt ja auch nicht wirklich geglaubt.
Mhm.
Tja. Und der am stärksten Geschädigte ist
tot.
Edgar Graf.
Genau, das ist schade. Ja. Und die Bilder, ja, das ist ja angesprochen worden von Ihnen, die sind schon toll gewesen. Ich weiß gar nicht, wer die wie hat. Ob man die möglicherweise für einen guten Zweck anbieten kann, das ist ja sicherlich sein Wille gewesen. Ich habe ja immer auch einen Hang zur Kunst und Kreativität und keine Ahnung, weiß man auf Seiten der Zeitung, wo die geblieben sind oder kann man es rausfinden?
Nein, wir haben es damals nicht rausgefunden. Das hat jetzt war jetzt nicht in unserem Interesse. Das Einzige, was ich rausgefunden habe, dass es noch eine Schwester geben soll.
Okay, dann.
Die könnte man fragen. Ja, man kann das herausfinden. Ich habe sogar den Namen.
Okay. Vielleicht machen wir uns mal auf und finden das heraus. Und vielleicht gibt's die Bilder ja noch. Dann würde sicherlich auch dem ja irgendwie gerecht werden kann man ja nie in solchen Fällen. Weder den Tätern noch den Getöteten schon gar nicht oder der Familie, aber irgendwie
man kann Zeichen setzen.
Unserem Interesse. Und wir wollen ja eigentlich in einer Welt leben, in der sowas tatsächlich gar nicht passiert.
Das wäre das Schönste. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch und ich bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Das war, glaube ich, heute harter Tobak teilweise, also auch viel Fachliches da drin war. Ich glaube, es ist aber auch ein bisschen Fachpublikum anwesend, wenn ich das richtig sehe. Insofern hoffe ich, dass Sie da einige Erkenntnisse gewonnen haben und wünsche Ihnen erstmal an dieser Stelle einen angenehmen Restabend. Ich hoffe, Sie kommen heile nach Hause, aber ich glaube, das Unwetter ist jetzt mehr oder weniger durch. Und würde mich natürlich freuen an alle, die es online hören, wenn sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind.
Wenn es dann heißt, Code 107 True Crime Weserbergland, schalten Sie ein.
Vielen lieben Dank.